Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Herzlich willkommen zur Lebenszeit mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Vielleicht haben Sie als Tochter oder Sohn von Ihren Eltern noch den Satz im Ohr, ihr sollt es einmal besser haben. Oder vielleicht schwebt er auch nur unausgesprochen im Raum. Was war damit gemeint? Vielleicht eine bessere Schul- und Berufsausbildung, möglicherweise Studium, ein selbstgewählter, gut bezahlter Beruf, ein Eigenheim, Zeit für Familie und für Reisen, keine Angst vor einem Krieg, dafür mehr Lebensqualität. Tatsächlich sind diese Wünsche für viele Kinder, die heute erwachsen sind und selber Kinder haben, Wirklichkeit geworden. Doch angesichts wachsender gesellschaftlicher Ungleichheit, der Angst vor den Folgen des Klimawandels und angesichts einer Pandemie, die seit fast 2 Jahren unseren Alltag bestimmt, ist von diesem Optimismus nicht mehr viel geblieben. Viele Eltern glauben nicht daran, dass es ihren Kindern einmal besser gehen wird als ihnen. Das hat kürzlich eine Umfrage unter 1000 Personen ergeben, die das Opaschowski-Institut für Zukunftsfragen durchgeführt hat. Die fetten Jahre sind vorbei, so der Tenor von über 2/3 der befragten 25- bis 50-Jährigen. Die Älteren sind sogar noch pessimistischer. Kann es nur schlechter werden? Wie Eltern sich die Zukunft ihrer Kinder vorstellen, lautet unser Thema heute bis 11.30 Uhr. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und sind auch gespannt auf Ihre Meinung. Welche Hoffnungen, welche Ängste vermitteln Sie Ihren Kindern? Und wie reden die Generationen miteinander über die Zukunft? Rufen Sie uns an unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Nun möchte ich Ihnen unsere Gesprächsrunde vorstellen. Wir diskutieren heute mit Katharina van Bronswijk, Psychotherapeutin und Sprecherin von Psychologist for Future aus Hamburg. Herzlich willkommen, Frau van Bronswijk.
Dankeschön, ich freue mich, da zu sein.
Ja, schön, dass Sie da sind. Auch schön, dass ich im Studio in Berlin Anke Stelling begrüßen kann. Schönen guten Morgen, Frau Stelling.
Guten Morgen.
Frau Stelling ist Autorin unter anderem des Romans Schäfchen im Trockenen. Und einen schönen guten Morgen nach Mannheim zu Professor Reinhard Pollack, Soziologe an der Universität dort. Schönen guten Morgen, Herr Pollack.
Guten Morgen aus dem Süden.
Genau. Ja, bevor wir jetzt in unsere Diskussion einsteigen, würde ich gerne hören, was unsere Kollegin Eva-Maria Götz von Passanten gehört hat, als sie gefragt hat, ob die sich Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder machen.
Ja, ich schaue schon ein bisschen mit Sorge in die Zukunft, gerade was das Thema Klimawandel betrifft. Ne? Auf welchem Planeten leben unsere Kinder mal, ich sag mal, in 30, 40, 50 Jahren? Ja? Das kriegen wir vielleicht dann nicht mehr so mit. Aber man möchte natürlich auch, dass die Kinder noch gut leben können und auch die Kinder unserer Kinder.
Ich habe selber studiert und da kennt man auch viele, viele Beschwerden, auch von den Professoren, dass das Niveau runtergeht. Da fragt man sich natürlich schon, wie das in 20 Jahren sein wird, ob das jetzt noch weiter sinken soll, das Niveau, und wie die Kinder oder die Jugendlichen oder Erwachsenen damit umgehen werden, ob sie dann genug Chancen haben, am Ende ins Berufsleben einzusteigen.
Da wird es auf jeden Fall eine große Schere noch weiter geben. Ne? Und jetzt gerade verstärkt schon auch mit Corona. Ne? Und gerade was in den letzten 18 Monaten passiert ist, das wird große Auswirkungen auch in 15, 20 Jahren haben an die Kinder. Ne? Und was natürlich Auswirkungen auf den ganzen Lebenslauf hat. Das ist wie ein Dominostein. Ne? Das geht dann zack, zack, zack und dann haben sie den ganzen Lebenslauf kaputt gemacht.
Also ich denke schon, dass wir die Chance haben, was zu verändern. Und ich versuche das jeden Tag, so meinen Teil dazu beizutragen und meinen Kindern irgendwie die Zukunft zu ermöglichen, dass sie ja was Schönes erleben können in ihrer Zukunft. Aber ich denke mal, wenn die Natur nicht funktioniert, dann funktioniert alles andere auch nicht.
Am meisten macht mir in Bezug auf den Klimawandel Sorgen, dass unsere Kinder und Kindeskinder die Auswirkungen unseres Lebens zurechtbiegen müssen und mit den Konsequenzen leben müssen. Das ist nicht fair, weil wir unsere egoistische Lebensweise einfach voranstellen und nicht an die Konsequenzen für die Zukunft denken.
Die nächste Generation ist sich der großen Probleme, die wir eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten haben, viel bewusster, als wir es waren, als unsere Eltern es waren. Und das ist immer ein guter erster Schritt.
Ein guter erster Schritt. Wir gucken mal, wie die weiteren Schritte aussehen. Frau van Bronswijk, Sie erleben ja in Ihrer beruflichen Praxis als Therapeutin die Ängste und Sorgen Ihrer KlientInnen, auch bezüglich der Zukunft Ihrer Kinder. Kommen da ähnliche Aspekte zum Tragen wie eben in der gehörten Umfrage?
Natürlich. Also wir haben ja Menschen bei uns in der Praxis mit allen ihren Gefühlen. Und da kommen natürlich auch Zukunftsängste vor. Gerade bei Menschen mit Depressionen, mit Angststörungen ist das natürlich dann sehr im Vordergrund. Es sind tatsächlich noch wenig Ängste in Bezug auf die Klimakrise, sondern einfach näher liegende Ängste, die bei uns in der Praxis ankommen. Vor allen Dingen bei den erwachsenen KlientInnen. Wenn es dann um Kinder und Jugendliche geht, berichten mir KollegInnen, dass dann da auch schon mehr Ängste in Bezug auf die Klimakrise vorkommen. Mhm.
Das scheint ein wichtiges Thema zu sein. Frau Stelling, Sie sind selbst Mutter von 3 Kindern und haben in Ihrem Buch Schäfchen im Trocknen das Leben einer Aufsteigerin in Berlin, Prenzlauer Berg, und ja auch gleichzeitig die Brüchigkeit ihrer Existenz und die ungewisse Perspektive ihrer Kinder in den Blick genommen. Warum ist Ihnen dieses Thema wichtig?
Also ich schreibe in letzter Zeit zumindest stark an Fragen entlang, die mich selber beschäftigen. Und tatsächlich ist es so, dass ich möchte mal hochgestochen sagen, Dialog mit der Jugend, wenn man selber Kinder hat, ja dann schon so ein Großteil des Tages einnimmt und dann auch mich erinnert an mein eigenes Aufwachsen. Und deshalb, ich würde sagen, ist Schäfchen im Trocknen eigentlich auch so ein Generationenroman. Und deshalb hat der auch ganz viel mit Vergangenheit und Zukunft zu tun. Und ich würde aber sagen, nur weil ich das jetzt gerade so gehört habe, auch in den Beiträgen, ich gehöre auch schon einer Generation an, die mit Zukunftsangst groß geworden ist. Also die auch mit Klimawandel schon, also Waldsterben zum Beispiel und dann Tschernobyl 96, so Chemieskandale, also Umweltzerstörung einfach. Also Klimawandel hieß es noch nicht, glaube ich, aber ja. Und deshalb war ich auch schon eine Generation, also ich bin Jahrgang 71, die eigentlich da was machen sollte, also so die da was ändern sollte, die so einen Auftrag mitgekriegt hat. Und das erlebe ich jetzt auch wieder als Mutter, also eigentlich auch diese Hilflosigkeit, dass man eben sagt, ja, den Kindern wird dann schon was einfallen oder so.
Haben Sie diese Hilflosigkeit auch bei den eigenen Eltern schon gespürt, wenn die ja auch Sie und möglicherweise Geschwister in eine vielleicht nicht so gewisse Zukunft entlassen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, also ich hatte eben so linksliberale Eltern, die auch die Idee hatten, mit der nächsten Generation, also über ein freieres Aufwachsen von Kindern zum Beispiel, können Kriege verhindert werden. Oder dass Aufklärung eine ganz große Rolle spielt. Dass zum Beispiel, ich bin aufgewachsen mit so alarmistischen Kinder- und Jugendbüchern, sowas wie Gudrun Pausewang, die letzten Kinder von Schevenborn, also die, wo sie die Folgen eines Atomkriegs ausmalt und dann aber eben anhand von 3 Geschwistern, die dann eben auch schon ihren Eltern vorwerfen, ihr habt nichts gegen das atomare Wettrüsten getan und jetzt haben wir hier den Atomkrieg. Ja, das hat mich ganz stark geprägt. Und ich will eigentlich eher, oder ich habe versucht, aber ich glaube, es ist mir sehr schlecht gelungen, das so ein bisschen von meinen Kindern fernzuhalten, die mit meinen Ängsten eigentlich mehr zu verschonen. Und Schäfchen im Trockenen, also jetzt der Roman, der ist ja dann eigentlich so eine Aufklärungsrede. Das ist aber wiederum fiktiv. Also ich versuche wirklich meine Aufklärungsreden und meine Ängste meinen Kindern nicht täglich zu servieren und ihnen zu sagen, so, und jetzt müsst ihr aber mal.
Da klingt ja raus, dass es durchaus immer jede Generation wieder neu vor einer ungewissen Zukunft steht, auch mit ganz unterschiedlichen Themen. Herr Pollack, Sie beschäftigen sich ja mit der international und historisch vergleichenden Ungleichheitsforschung, auch insbesondere mit Bildungsungleichheiten, sozialer Mobilität, Digitalisierung moderner Gesellschaften. Wenn Sie das jetzt hören, was zeigen denn Ihre Untersuchungen? Wie steht es um die Zukunftsaussichten unserer Kinder? Ist es so wiederkehrend, wie Frau Stelling eben auch gesagt hat, jeder Generation hat ihre neuen Zukunftsängste, oder zeichnet jetzt diese Generation oder diese jüngeren Generationen was ganz Besonderes aus, was unsere Zukunft betrifft?
Ich denke, die Beobachtung stimmt schon, dass jede Generation seine eigenen Herausforderungen hat und seine eigenen Ängste. Vielleicht war das sogar zu der Zeit, wo Frau Stelling und auch ich, ähnlicher Jahrgang, groß geworden sind, gab es eben auch solche Herausforderungen. Vielleicht waren sie etwas regionaler, und mein Eindruck ist, dass es etwas unübersichtlicher geworden ist, auch das Ganze kognitiv greifen zu können. Wie spielen verschiedene Dinge miteinander zusammen? Wir müssen wirklich global denken und haben dann auch eine gewisse Unsicherheit, wir machen alle mit bei der Weiterentwicklung unserer Erde, dass wir einen Lebensraum haben, den wir weiter gut bewohnen können. Das hat sich vielleicht ein bisschen geändert. Wenn wir einfach die nüchternen Zahlen angucken, können wir sagen, wir leben nach wie vor in einer Aufstiegsgesellschaft. Die Sorge, dass die Kinder absteigen, dass es zunehmend schwieriger wird, ist überzeichnet. Wir haben immer noch ungefähr doppelt so viele Aufstiege wie Abstiege, wenn wir das über die Generationen hinweg sehen. Wenn wir sehen, wie ungleich ist die Bildung verteilt, dann sehen wir nicht, dass es viel ungleicher wird, sondern wir sehen eine Angleichung. Wir sehen eine Angleichung zwischen Frauen und Männern oder Mädchen und Jungs, genauer gesagt, dass die Mädchen teilweise Jungs auch schon überholt haben. Wir sehen, dass die soziale Herkunft insgesamt etwas schwächer wird, was die Lebenschancen oder der Einfluss der sozialen Herkunft, in welchen Familien ich groß geworden bin, etwas schwächer wird über die Zeit. Das heißt, eigentlich ist das Bild noch ein ganz positives. Wo es sich ein bisschen ändert, ist tatsächlich, wenn wir gucken, wie sich junge Menschen in den Arbeitsmarkt einfinden. Da sehen wir, dass das immer so eine gewisse Phase gibt, wo es etwas ruckelt. Das ist in anderen Ländern viel, viel stärker ausgeprägt noch als in Deutschland. Wir sehen, dass in Deutschland der Übergang einigermaßen gut funktioniert, aber im Vergleich zu den Generationen, zwei, drei Jahrzehnte zuvor, ist es unstetiger, der Einstieg. Also da sieht man es auch tatsächlich empirisch, das generell positive Bild, was wir sehen, hat da ja so ein paar Spots und Flecken, wo man sagt, da wird es dann tatsächlich für die junge Generation nicht einfacher als in den früheren Jahrgängen.
Das klingt ja so, als wenn da einerseits die Studien belegen, es ist gar nicht so schlecht, wie man denkt, aber entspricht das auch der Stimmung? Sind wir pessimistischer, als die Daten es eigentlich hergeben?
Das ist eine gute Frage und oft ist es so, dass man herausfindet, wenn man die Leute generell fragt, wie sind die Zukunftsaussichten, dass da durchaus Sorgen durchschlagen. Wenn man sie individuell fragt, dann gibt es zwar ein paar Zweifel, aber letztendlich gucken immer noch 90% optimistisch in die Zukunft und sagen, ich kann ungefähr mein Niveau halten, ich kann irgendwie weiter meinen Lebensstandard halten. Das ist immer noch die weit übergroße Mehrheit der Bevölkerung, wenn es um die eigenen Lebenssituation geht. Mhm. Anders sieht es ein bisschen bei den Kindern aus, aber da kommen wir vielleicht später nochmal auf.
Genau, wie die selber ihre Zukunft sehen. Sie nochmal als Eltern gefragt, Sie selbst haben auch zwei Kinder, Herr Pollack. Stimmt es Sie persönlich auch nachdenklich, was deren Zukunft betrifft?
Ja, tut es in der Tat. Und das hat, glaube ich, auch mit diesen globalen Vernetzungen zu tun. Es gibt Leute, die argumentieren, dass wir vor einem asiatischen Jahrhundert stehen werden, dass der Einfluss von anderen Regionen in der Welt viel größer wird. Und die Frage ist, wie können wir uns aufstellen in Deutschland, aber wahrscheinlich viel sinnvoller als europäische Einheit in diesem globalen Wettbewerb. Das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied zu den Generationen, die in den 80er, 90er groß geworden sind. Da war immer noch der Westen sozusagen das Hegemon und auf die Art und Weise vielleicht nicht diese Unsicherheiten, die man, die ich auch für meine Kinder wahrnehme und sage, okay, wir haben einen globalen Wettbewerb, wie ist das mit meinen Kindern, die sind jetzt ungefähr knapp 10 Jahre alt, was brauchen die tatsächlich für eine Ausbildung und wie gut können sie sich dann tatsächlich in einem globalen Wettbewerb behaupten?
Das wird sich zeigen. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Thomas Steg aus Köln. Er ist Mitbegründer von Parents for Future. Schönen guten Morgen, Herr Steg.
Ja, guten Morgen.
Herr Steg, wie sehen Sie es? Kann es nur schlechter werden, was die Zukunft unserer Kinder betrifft?
Nein. Also ein besseres Leben für alle ist möglich, aber halt nicht dreimal pro Jahr fürs Wochenende nach Malle. Das ist besser nicht mehr drin. Die Klimakrise ist halt die Bühne, auf der, alles andere spielt.
Ja, wie kann man, genau, das ist das Thema, was Sie wahrscheinlich bewegt bei Parents for Future. Sie haben sich diesbezüglich organisiert, auch aus einer Sorge heraus, einer Sorge, wie die Zukunft unserer Kinder aussehen wird. Wie kann man sich das vorstellen? Wie organisiert sich das? Mit welchem Tenor kann man versuchen, da Einfluss drauf zu nehmen mit dieser Sorge?
Naja, also individuelle Verhaltensänderungen sind das eine, aber vor allem brauchen wir systemische Änderungen. Und dafür gibt es einige Menschen, die halt Aktivismus betreiben. Und ich denke, das ist der Weg, reden und überzeugen.
Welche Themen sind Ihnen da am wichtigsten? Wir haben einige jetzt gehört, schon in der Umfrage auch von...
Ja, also ich meine, wir haben gehört, auch jede Generation hat ihre neuen Zukunftsängste. Das mag in gewisser Weise stimmen, aber Klimakrise und Biodiversitätskrise sind halt irgendwo schon singulär, ne? Also die Biodiversitätskrise bedroht die Menschheit mindestens so sehr wie die Klimakrise. Und so wie wir es momentan sehen, ist es ja, dass eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch realistischerweise nirgends jemals bisher funktioniert hat. Also müssen wir daran arbeiten, Lösungen zu finden.
Wie arbeiten Sie persönlich daran? Einmal als vielleicht als Vater von 4 Kindern?
Ja, das Individuelle ist halt klar, wir fliegen jetzt nicht und fahren meistens Fahrrad. Ne? Also die üblichen Sachen. Eigentlich gibt es laut Georges Monbiot 2 Sachen, die man machen kann, die halt individuell wirklich eine Wirkung haben. Das ist einmal nicht tierische Produkte bei der Ernährung. Das haben die Kinder bei uns auch alle reingebracht. Seitdem sind wir halt vegetarisch meistens. Und nicht fliegen. Und ansonsten brauchen wir systemische Änderungen. Also diese ganze individuelle kleinen Sachen. Also ich meine, das ist auch alles wichtig. Aber wir brauchen definitiv eine andere Art und Weise, wie wir mit unseren Ressourcen und dem verbleibenden CO2-Emissionsbudget umgehen.
Ist das so ein Thema am Abendbrottisch mit Ihren Kindern?
Ja, schon, natürlich. Also es ist so, dass die Kinder es halt auch damals vor 2 Jahren, na 2019, Ende 2018 halt mit dem Beginn von Greta Thunbergs Protesten irgendwie erst reingebracht haben. Und ja, das davor war auch bisher nur eine Tochter Vegetarierin, irgendwann waren wir es dann alle. Ja. Es ist schon ein Thema, aber natürlich dominiert es auch nicht das Leben der Kinder komplett. Das ist ja auch schlimm, dass die Kinder quasi jetzt so in die Verantwortung genommen werden und auch viele leiden sehr darunter, auch von den ganzen Aktivistinnen von Fridays for Future ist es ja so, dass diese Last, dass man quasi den Kindern jetzt das aufdrückt, ihr müsst das irgendwie lösen, das wurde ja eben auch schon angesprochen, das ist einfach nicht fair.
Das ist vielleicht etwas, was Frau von Bronswig auch kennt. Also sieht man das in ihrer therapeutischen Praxis, ich gebe das mal in die Runde, dass diese Last der Verantwortung die Menschen zunehmend belastet?
Definitiv. Also es gibt auch einen Fachbegriff dafür in der Psychologie, der nennt sich Parentifizierung. Das ist sozusagen eine Bezeichnung dafür, wenn Kinder Erwachsenen Aufgaben übernehmen. Und das ist etwas, was häufig nicht vorteilhaft ist für die kindliche Entwicklung. Und was sich dann auch eben daran zeigt, dass die Kinder und Jugendlichen sich schon auch belastet äußern, dadurch, dass sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt für die Erwachsenen die politischen Aufgaben mit übernehmen. Und das zeigt sich dann auch in so Kommentaren, wie zum Beispiel von Frau Merkel, die gesagt hat, dass wir mehr Druck von den Kindern und Jugendlichen brauchen. Und ich mir dann gedacht habe, naja, nein, eigentlich brauchen wir nicht mehr Druck von den Kindern und Jugendlichen, sondern wir brauchen politische Handlung. Wir brauchen eben die entsprechenden Rahmenbedingungen, wie Herr Steg das gerade schon gesagt hat, die uns ein klimaneutrales Leben ermöglichen. Und das können nicht die Kinder und Jugendlichen schaffen. Die sollten eigentlich besser die Chance haben, in die Schule zu gehen und ihr Leben ein Stück weit auch noch zu genießen, während wir Erwachsenen entsprechend die Lebenskontexte schaffen, die zukunftsfähig sind.
Zukunftsfähige Lebenskontexte, wie können die aussehen? Wie kann man mal im Positiven gucken, wenn wir ja fragen, wie Eltern sich die Zukunft ihrer Kinder vorstellen? Gibt es da auch positive Bilder, wo man sagt, da sollte es hingehen?
Absolut. Also eine nachhaltige, klimagerechte Zukunft kann sehr, sehr schön sein. Ich glaube, dass uns das auch tatsächlich fehlt im öffentlichen Diskurs. Wir müssen anfangen, wieder mehr zu träumen davon, wie schön die Zukunft aussehen kann, wenn wir soziale Fragen und Nachhaltigkeitsfragen gemeinsam denken. Zum Beispiel eine Verkehrswende. Ich stelle mir Innenstädte sehr, sehr schön vor, in denen es einfach mehr Begegnungsräume gibt, mehr Grünflächen, mehr Spielplätze mit Parkbänken, wo Menschen sich ausruhen und begegnen können, wo man wieder ins Gespräch kommt, wo man in der Nachbarschaft über die Generationen hinweg sich wieder mehr kennenlernt und auch ins Gespräch kommt und das Ganze nicht mehr so anonym ist, wo Platz nicht mehr für 23 Stunden am Tag herumstehende Autos reserviert ist, sondern dafür, dass Menschen zusammenleben.
Herr Steg, haben Sie auch solche positiven Bilder bei Parents for Future?
Absolut, absolut. Also die Idee, auch positive Geschichten zu erzählen, ist super wichtig, weil dieses Narrativ der Verzicht und Entbehrung, kommt einfach nicht, das wird auch nicht unbedingt funktionieren. Wir brauchen einfach auch positive Erzählungen, absolut.
Frau Stilling, wie können solche positiven Erzählungen aussehen?
Oh, da fragen Sie wirklich die Falsche. Also das ist dann auch sowas. Bei den neuen Narrativen fühle ich mich natürlich auch immer sofort angesprochen und bei dem Träumen und bei den positiven Geschichten und denke dann aber auch so ein bisschen trotzig, ah ja, genau, und jetzt sollen die Schriftstellerinnen es richten. Nein,
Sie legen ja eher den Finger in die Wunde.
Ja, und ich glaube, das ist auch das, was ich besser kann. Gleichzeitig merke ich schon, da ist natürlich dann auch ein Widerspruch, wenn ich mich dann über Gudrun Pausewang beschwere und ihre düsteren Geschichten, mit denen ich groß geworden bin. Aber gleichzeitig glaube ich wirklich, die düsteren Geschichten, die sind auch wichtig. Und es ist auch wichtig, eben realistisch zu erzählen und zu gucken, genau, und wo hakt es eigentlich, weil sich wegträumen und denken, also das ist ja auch das nach Malle fliegen, also das ist ja Eskapismus und sich überlegen, ja, Hauptsache mir geht's gut oder nach mir die Sintflut oder ist mir doch egal, was es mir gut gehen lassen, dann auch irgendwie für Kosten verursacht, für andere, wo der eine arm ist der andere reich und so weiter. Also es gibt eben auch diese Bezüge. Aber zurück zu den Geschichten. Also ich glaube, dass es wichtig ist, zu träumen und das aber eben nicht beim Träumen zu belassen, sondern zu gucken, ah ja, genau, was sind eigentlich die Sehnsüchte und was steht denen im Weg und wie können wir dann das wirklich verwirklichen.
Darüber wollen wir gleich nach den Nachrichten weiterreden. Rufen Sie uns gerne an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine lebenszeit@deutschlandfunk.de. Kann es nur schlechter werden, wie Eltern sich die Zukunft ihrer Kinder vorstellen? Weiter geht es mit der Lebenszeit. Meine Kinder werden es mal besser haben. Dieses Generationsversprechen prägte die Zeit von der Industrialisierung bis zum Wirtschaftswunder und auch noch danach. Aber nicht immer kam die nächste Generation weiter als die vorherige. Das Aufstiegsversprechen wurde nur zum Teil eingelöst. Immerhin aus etlichen Arbeiterkindern wurden LehrerInnen oder UnternehmerInnen, PolitikerInnen oder ÄrztInnen. Heute müssen selbst viele hochqualifizierte Personen mit kurzfristigen Arbeitsverträgen leben und einer unsicheren beruflichen Zukunft. Und wer nicht gerade eine Immobilie geerbt hat, muss einen Großteil seines Gehaltes für die hohen Mieten berappen. Ob der Klimagipfel in Glasgow für mehr Zukunftsoptimismus sorgen wird, ja, auch das ist ungewiss und auch die pandemische Lage ist beunruhigend. Kann es nur schlechter werden? Wie Eltern sich die Zukunft ihrer Kinder vorstellen, darüber wollen wir weiter diskutieren in der Lebenszeit. Erleben Sie selbst diese Zeit als besonders unsicher oder nicht? Und wie gehen Sie damit um? Wie blicken Sie auf die Zukunft Ihrer Kinder? Und was möchten Sie ihnen mitgeben? Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir diskutieren weiter mit Katharina van Bronswijk, Psychotherapeutin aus Hamburg, mit Anke Stelling, Autorin aus Berlin, mit Professor Reinhard Pollack, Soziologe an der Universität Mannheim und eben am Telefon auch noch Thomas Steg von Parents for Future. Und da sind wir von den Nachrichten unterbrochen worden. Herr Steg, ich wollte bei Ihnen gerne nochmal anknüpfen. Wie sehen Sie das, wenn Sie jetzt Parents for Future als eine Organisation, die sich aufgrund ja einer bestimmten Situation gegründet haben. Gibt es da so eine Solidarität, die Sie auch hoffen lässt, nach dem Motto, wir als Eltern verbünden uns, wir wollen unseren Kindern eine sichere Zukunft geben?
Absolut. Das ist mittlerweile halt wirklich eine globale Veranstaltung. Die Parents for Future Global waren auch jetzt beim Klimagipfel in Glasgow dabei und haben auch unseren Brief übergeben, wo wir Ende fossiler Brennstoffe fordern. Also was wir tun, ist wichtig. Das hat irgendwie Emily Johnston mal in Loving a Vanishing World geschrieben. Wir können die Welt nicht retten, aber wir können noch eine ganze Menge retten. Und wie viel, das hängt halt von uns ab und von uns allein. Das ist unsere Bürde und unser größtes Geschenk. Also, und ja, die fossilen Industrien, es läuft darauf hinaus, dass wir das Ende fossiler Brennstoffe jetzt beginnen müssen. Und wir sollten zu denen gehören, die alles in ihrer Macht stehende, das zu tun, um halt noch zu retten, was zu retten ist. Mhm. Und das geht aber schon einher mit einem guten Leben für alle. Das ist jetzt wieder der Teil der positiven Erzählung. Natürlich gehört zu Klimagerechtigkeit auch soziale Gerechtigkeit. Und klar ist auch, dass der reichste Anteil der Weltbevölkerung, das gilt global, aber auch in den einzelnen Ländern verteilt, halt mit irgendwie die 10% sind dann für den Großteil der Emissionen, die halt mit ihrem Lebensstil verbrauchen, verantwortlich, während der ärmere Teil der Menschheit, die unteren 50%, dann genauso viel haben an Budget wie die verbraucht, wie die ersten 10% mit ihrem Lebensstil dauernd irgendwo hin zu jetten zum Beispiel.
Das zeigt ja das Ungleichgewicht und das große Maß an Verantwortung auch.
Ja, und das ist halt aber noch nicht in der breiten Masse so angekommen, dass es reicht für systemische Änderungen. Halt irgendwie immer an kleinen Stellschrauben und weitere Versprechen, die nicht eingehalten werden, leider lässt sich halt mit Physik nicht verhandeln. Und deshalb brauchen wir wirklich alle an Bord.
Ja, dann drücke ich Ihnen für Ihr Vorhaben weiterhin die Daumen. Ganz herzlichen Dank, Thomas Steg.
Das ist nicht nur unser Vorhaben, es ist ja der Witz. Das ist das Vorhaben für alle.
Genau, da sind mehrere im Boot, das auf jeden Fall. Vielen Dank, Thomas Steg von Parents for Future, dass wir Sie dabei haben konnten. Ich gebe das nochmal kurz in die Runde. Herr Pollack, wir hören ja, dass da eine große Verantwortung, dass es viele Organisationen gibt mittlerweile, die sich engagieren für mehr Zukunftsfähigkeit. Geht das auch mit einer größeren Einflussfähigkeit einher?
Ich glaube, das muss man abwarten. Mein Eindruck ist, dass in der Tat schon viel mehr im öffentlichen Diskurs diese Themen sind wichtig. Wenn wir Wahlumfragen hier machen in unserem Institut, dann finden wir heraus, dass eben Klimawandel eine der wichtigsten Punkte ist, die Leute berücksichtigen wollen bei der Wahl, ob sie es dann tatsächlich gemacht haben. Müssen wir mal gucken, was die Daten dann hergeben. Also insofern, da ist schon Einfluss da und das macht schon einiges. Und das macht, glaube ich, auch etwas in der Art und Weise, wie die Leute über die Zukunft nachdenken, ob sie da optimistisch in die Zukunft schauen oder nicht. Und vielleicht nochmal ein Punkt zu dem, was wir vorhin gehabt haben, inwieweit wir denn auch optimistisch in die Zukunft schauen können. Also da würden wir ja sagen, wenn es nur schlechter werden kann, ist es das Beste, was wir erreichen können. Und da kann man ja sagen, vielleicht können wir noch an manchen und vielen Stellen viel mehr erreichen. Vielleicht nochmal ein Punkt, den Herr Steg aufgegriffen hat, was wir auch bisher noch nicht angesprochen haben, das ist so eine Möglichkeit, inwieweit haben wir denn auch die Gefahr, dass wir so etwas wie eine polarisierte Gesellschaft haben. Er hat das Beispiel gesagt, wie viele Ressourcen die Reichen verbrauchen, wie viele Ressourcen die Armen verbrauchen. Auch wenn es darum geht, die Zukunftsaussichten zu untersuchen, wer sind denn eigentlich diejenigen, die pessimistisch oder weniger pessimistisch in die Zukunft schauen, aber auch die tatsächlich empirisch Grund haben, etwas pessimistischer zu schauen. Da sehen wir, dass gerade am unteren Rand unserer Gesellschaft tatsächlich die Armut etwas verfestigt. Also das ist so ein bisschen Wasser in den Wein, was ich vorhin gesagt habe. Das sind Überlegungen, wie solidarisch sind wir, wie können wir Dinge gemeinsam angehen, wie sehr kümmern wir uns auch um diejenigen, die nicht so vorteilhaft aufgestellt sind. Ich glaube, das sind nochmal Punkte. Wenn wir die letzte Bundestagswahl sehen, sehen wir eigentlich nicht die Fliehkräfte an den äußeren Rand, weder nach links noch nach rechts. Das ist eigentlich was ganz Bemerkenswertes gewesen, was in anderen europäischen Ländern vielleicht nicht so der Fall ist. Aber es bleibt, glaube ich, trotzdem noch eine offene Frage, wie sehr wir uns da tatsächlich polarisieren.
Vielleicht weiß eine Antwort darauf auch Professor Jörg Tremmel, den ich jetzt am Telefon begrüße. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Tübingen und im Vorstand der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Schönen guten Morgen, Herr Tremmel.
Guten Morgen, die Runde.
Ja. Herr Tremmel, Sie waren Mitbegründer der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, die sich ja schon vor einiger Zeit gegründet hat, die versucht hat, die Generation in einen Blick zu nehmen, auch gerade in Bezug auf die Zukunft. Wenn Sie jetzt so einen Rückblick selber machen, wie sehr hat sich es gezeigt, dass diese Zukunftsfähigkeit, auch diese Verantwortung, die sich auf mehrere Generationen verteilt, ins Bewusstsein der Gesellschaft gedrungen ist?
Also der Begriff der Generationengerechtigkeit ist in den letzten 20 Jahren tief in das Bewusstsein der Gesellschaft eingedrungen. Man kann das an dem letzten Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Klimapolitik ablesen. Ob wir in der Wirklichkeit dann auch generationengerechter als früher handeln, das ist eine andere Frage.
Wie sehen Sie die Entwicklung? Wo sehen Sie vielleicht positive Punkte? Wo sehen Sie da, bohren wir immer noch an derselben Stelle und da passiert nichts?
Ja, also Europa hat noch nie eine so lange Friedensperiode erlebt, zumindest im Westen. Das heißt, es ging seit dem Zweiten Weltkrieg, dem Ende des Zweiten Weltkriegs, eigentlich jeder Generation deutlich besser als der vorherigen. Das gilt natürlich dann eben immer für die Kinder im Vergleich zu ihren Eltern. Und jetzt kann man darüber streiten, wie man dieses bessere Leben messen will. Aber nehmen wir zum Beispiel mal den Human Development Index der Vereinten Nationen, der jetzt eigentlich so ein weltumspannender Index ist und der drei Aspekte kombiniert, nämlich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, den Gesundheitszustand und den Bildungszustand. Und da ist es auch so, dass es natürlich, also das heißt natürlich, das ist gerade nicht natürlich, sondern dass es also, ja, anders als früher eben immer ein Wachstum gab. Andererseits erleben wir also jetzt aber gerade zwei oder mehrere große Krisen. Das sind vielleicht existenzielle Risiken, die dann einfach auch mal außerordentliches Handeln erfordern. Wir haben mit der Klimakrise auf alle Fälle eine Megakrise, die uns fundamental herausfordert, die also unser altes Lebensmodell im Westen in Frage stellt, unsere Dekarbonisierung erfordert, die aber, das wird oft nicht dazu gesagt, natürlich auch angetrieben wird von dem globalen Bevölkerungswachstum. Und auch hier stellen sich Fragen, wie die Welt irgendwie langfristig in ein Gleichgewicht geraten kann. Dann 40-50% des CO2-Ausstoßes sind einfach auf die Zahl der mehr Menschen, also der mehr Köpfe zurückzuführen, unabhängig vom persönlichen Konsum. Wir haben trotzdem immer natürlich noch Krisen oder Risiken, die etwa mit unserer Überrüstung zusammenhängen. Wir haben ja immer noch die Möglichkeit, dass ein Atomkrieg ausbricht, der die Welt ins Elend und ins Chaos stürzen würde. Insofern ist es keineswegs sicher, dass die nächsten Generationen, unsere Kinder und Kindeskinder, wirklich eine bessere Welt von uns erben werden. Aber wir haben es in der Hand.
Sie selber haben auch zwei Kinder. Wie wirkt sich das bei Ihnen aus? Wie gucken Sie auf die Zukunft Ihrer Kinder?
Naja, ich diskutiere schon manchmal mit meinen Kindern darüber. Ich sage ihnen, also wenn alles seinen normalen Gang geht, dann bist du, mein lieber Sohn, wahrscheinlich ein paar Zentimeter höher gewachsen als ich, einfach aufgrund des zunehmenden Gesundheitszustands von Generation zu Generation. Du wirst auch wahrscheinlich eine bessere Bildung haben als ich. Manche Eltern wollen das gar nicht so gerne, dass ihre Kinder sie sozusagen übertrumpfen. Aber das ist nun mal der normale Gang der Dinge eigentlich. Aber natürlich muss man die Risiken sozusagen in Schach halten, diese Großrisiken. Wenn dann ja, die Welt ihren normalen Gang geht, dann gibt es immer Innovationen und neue Erfindungen, die das Leben der nächsten Generation automatisch etwas besser und etwas leichter machen können.
Also nicht nur pessimistisch, auf jeden Fall. Bleiben Sie noch in der Leitung, Herr Tremmel. Ich begrüße jetzt am Telefon Volker Wieder aus Kiel. Schönen guten Morgen, Herr Wieder.
Ja, einen schönen guten Morgen. Guten Tag.
Herr Wieder, inwiefern beschäftigt Sie die Zukunft unserer Kinder?
Ja, also ich bin jetzt ein bisschen spontan hier reingerutscht und muss sagen, ich habe Ihre Sendung heute Morgen kurz beim Frühstück gehört und fand das interessant, den Ansatz, die Überschrift, werden unsere Kinder es einmal besser haben? So, das klingt natürlich so, wie ich kenne das auch aus meiner Kindheit, das klingt schon gleich so ein bisschen, wie es geht uns jetzt so schlecht wie unseren Eltern oder meinen Eltern damals. Das sehe ich ja heute ganz anders. Also ich bin der Meinung, dass wir zum Beispiel nicht so viel Panik haben sollten. Wir haben in der heutigen Zeit und hier in unserem demokratischen Deutschland alle Möglichkeiten, die Dinge zu lenken. Das ist ja das Schöne. Ja. Wir müssen eben etwas tun. Wir müssen was tun im Umgang mit Klimawandel, Umverteilung, Völkerwanderung und politischen rechten Strömungen. Da müssen wir was tun. Das ist es eben. Das Schöne ist aber, es ist machbar. Und es ist unser Glück und es ist auch meine Hoffnung. Ja? Und dass dabei unsere Lebensqualität versinkt, das sehe ich eben nicht so. Im Gegenteil, wenn wir es nicht angehen und was tun und unseren Geist anstrengen, dann könnte es sein, dass unsere Lebensqualität drastisch sinkt, weil dann nämlich rechte Strömungen unter Umständen unsere Lebensgrundlagen wirklich kaputt machen. Da müssen wir total aufpassen. Aber ich sehe das überhaupt nicht so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel ein bisschen verzichte, wie gesagt, wir leben hier in Deutschland in einer Demokratie und ich kann gerne ein bisschen verzichten dafür, damit andere es besser haben, damit ich es besser habe, oder nicht besser habe, sondern weiterhin in dieser Lebensqualität oder in einer guten, ich sag mal, in einer gewissen Lebensqualität, die eben nicht, mir fehlen die Worte im Moment.
Aber es ist ja rübergekommen. Das heißt, Sie können auf etwas verzichten, wo Sie sagen, und trotzdem habe ich noch eine gewisse Lebensqualität.
Natürlich.
Worauf können...
Keine gewisse, sondern ich glaube immer noch eine gute. Also wenn wir das vergleichen mit anderen Ländern und anderen Völkern, haben wir eine so hohe Lebensqualität, wo wir keine Angst haben müssen, ein bisschen was abzugeben.
Mhm. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, Frau von Gonswig. Das gebe ich mal weiter. Wie ist das? Sie haben mit den Ängsten zu tun als Therapeutin, aber kommt trotzdem auch etwas durch, dass man sagt, also man muss auch die Relationen sehen, verglichen mit anderen Ländern, verglichen mit anderen. Innerhalb unseres Landes geht es meiner Familie doch recht gut?
Natürlich. Ich glaube, dass ein wesentlicher Aspekt ist, dass natürlich verschiedene, sagen wir mal, Bedürfnisebenen gibt und dass wir natürlich in Deutschland auf einem sehr hohen Versorgungsniveau sind, was grundsätzlich unsere Sicherheit, auch unsere finanzielle Absicherung angeht, was die Befriedigung von körperlichen Bedürfnissen und die Gesundheitsversorgung angeht. Auch wenn natürlich unser Gesundheitssystem Schwächen hat, die sich ja in der Pandemie jetzt auch gezeigt haben, ist es ja so, dass wir eine sehr gute Gesundheitsversorgung haben. Und ich glaube, dass aber wichtig ist, sich auch klar zu machen, dass es natürlich noch mehr Bedürfnisse gibt, die erfüllt werden müssen, außer den körperlichen Bedürfnissen. Und dass ich glaube, sich auch in den entsprechend hohen Raten psychischer Erkrankungen ein Stück weit auch zeigt, dass bestimmte psychische Bedürfnisse in unserer Gesellschaft noch nicht so gut erfüllt werden. Dass viele Menschen sich Sinnfragen stellen, wenn sozusagen die körperlichen Grundbedürfnisse erstmal gedeckt sind, man abgesichert ist, sich dann die Frage stellt, okay, was bin ich denn als Mensch darüber hinaus? Und ich glaube, dass wir in unserem aktuellen Gesellschaftsmodell darauf häufig noch keine gute Antwort haben, was denn das ist, was darüber hinaus uns wirklich glücklich macht und dass eben auch der Verlust an Biodiversität und die Umweltzerstörung um uns herum uns etwas ganz Wesentliches, einen Faktor wegnimmt, der psychische Gesundheit mit befördert. Wir sind, auch wenn wir das nicht mehr so empfinden, Teil der Natur und wir brauchen die Natur, um gesund zu sein und glücklich zu sein. Und ich glaube, dass sich das in solchen Zeiten dann auch zeigt und dass wir einfach ein anderes Verhältnis dazu finden müssen, was uns als Menschen ausmacht, was uns glücklich macht und was wir wirklich brauchen. Mhm.
Gibt das nochmal weiter in die Runde, dieses, was uns glücklich macht, was wir wirklich brauchen, diese Bedürfnisse? Zum Beispiel, Herr Tremmel, ist das etwas, wo Sie auch sagen, gerade im Spiegel der Generationengerechtigkeit, ist das doch etwas, was jede Generation auf ihre Weise gerne erfüllt haben möchte?
Ja, das würde ich nicht Bedürfnisse nennen, sondern Wünsche oder Interessen. Also Grundbedürfnisse sind erstmal von jeder Generation her gleich. Das sind einfach Bedürfnisse nach Nahrung, nach Obhut, also nach Wohnraum und so weiter. Na gut, beim Wohnraum können wir vielleicht diskutieren, ob das noch heute gegeben ist. Allerdings nimmt auch im Durchschnitt natürlich alle 20 Jahre die Quadratmeterfläche pro Einwohner in Deutschland zu, nicht ab. Ich glaube natürlich, dass jede Generation andere Präferenzen oder Interessen hat und bin auch ganz bei der Vorrednerin, dass vielleicht die Natur für viele Menschen immer wichtiger wird. Also Wandern boomt ja und etwas anderes. Aber ich glaube, da muss man eben unterscheiden zwischen Grundbedürfnissen und zwischen Präferenzen.
Okay, aber nichtsdestotrotz, Sie sprechen das Thema Wohnraum an. Wir haben Mieten, die immer mehr steigen. Frau Stilling, das ist ja auch Thema in Ihrem Roman, die Protagonistin Resi muss ausziehen aus ihrer halbwegs günstigen Wohnung in Berlin am Prenzlauer Berg in die Peripherie. Das ist ja etwas, was viele Menschen betrifft, was ja auch mit Abstiegsängsten zu tun hat. Das ist ja durchaus etwas, was gerade ein Grundbedürfnis ist, zu wohnen, was gerade ganz akut, zumindest wenn man nicht zur Erbengeneration gehört, uns stark beschäftigt.
Ja, mich macht in der ganzen Diskussion so ein bisschen nervös, merke ich, eben so dieser Unterschied, die Menschheit, die Generation, wir hier in Westeuropa und so weiter, das ist das eine. Aber das andere sind ja die Individuen. Und das ist das, womit ich arbeite. Also ich arbeite ja mit einzelnen Menschen, mit einzelnen Figuren und dann eben auch deren Bedürfnissen und Sehnsüchten. Und da, das spielt in Schäfchen im Trocknen eine ganz große Rolle, dieses Jammern auf hohem Niveau und also du hast es doch noch gut und selbst wenn du nicht da wohnst, wo du wohnen willst, trotzdem die individuelle Erfahrung von Vertreibung zum Beispiel oder auch, dass aber alle anderen, ist auch was, was man mit Kindern viel erlebt, alle anderen haben aber und ich will auch, also dieses ich will und ich brauche und ich wünsche mir, das ist das, was mich beschäftigt und wo ich ran will, indem ich Geschichten darüber erzähle, da wirklich ehrlich zu sein und dem nachzuspüren. Und dann, wenn ich jetzt gerade in den Nachrichten, die zwischengeschaltet waren, höre, also da wird gestritten um Zentimeterverlust durch Wärmedämmung. Also da wird's dann eben auch irrational beim Einzelnen. Und dann ist, was steckt da dahinter? Ist da so eine Bedrängnis schon vorhanden, dass ich denke, wenn mein Nachbar sein Haus dämmt, was doch gut ist von wegen Klimaschutz, dann nimmt mir das was weg, weil dann habe ich 3 Zentimeter weniger Grundstück. Also das finde ich spannend. Was geht da eigentlich bei den Menschen ganz individuell, ganz nah, ganz bei ihnen selbst ab?
Ich teile jetzt mal Thomas Kruse aus Butlitz das Wort und dann den nächsten Anrufer. Schönen guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Kruse. Wenn Sie das gehört haben, was unsere Vorrednerin Frau Stelling gerade gesagt hat, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, dass durchaus Ängste bestehen, etwas abzugeben zugunsten der Allgemeinheit, vielleicht auf einen gewissen Komfort zu verzichten oder gar nicht zu verzichten, sondern einfach sagen, wir müssen gewisse Dinge verändern, um eine lebenswerte Zukunft zu haben. Was löst das bei Ihnen aus?
Ja, ich denke einfach erstmal, wir sollten nicht so tun, als wenn das eine Situation wäre, die für uns ganz neu wäre oder für Gesellschaften ganz neu sind. Also ich denke mal, die meisten Kriege oder was auch immer sind dadurch entstanden, weil irgendjemand geglaubt hat, er hätte das Recht gepachtet, auf ewig irgendetwas zu besitzen. Ich glaube eher, dass das Egoismen sind, die dort, wie eben auch schon in der Sendung gesagt worden ist, Egoismen spielen da eine Rolle. Also wenn Sie Ihrem Kind etwas vermitteln, was ihm in der Zukunft etwas bringt, also ich sage jetzt mal was ganz Blödes, Sie bringen Ihrem Kind bei, wie man Pizza backt, dann brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, dass Ihr Kind irgendwann verhungert. Ja, also ich gehe einfach davon aus, dass wir...
Den Kindern Grundfähigkeiten vermitteln, Grundkenntnisse vermitteln, ja, mit denen sie zukunftsfähig sind sozusagen.
Ja. Also ich könnte mich da als Beispiel nehmen. Ich musste als Kind zum Erwachsenen werden. Und zwar, meine Eltern haben in Düsseldorf eine Spedition gehabt. Und da bin ich nun mal, ich bin geboren worden und das gab es schon. So, und ich habe natürlich in dieser Zeit ein anderes Leben gehabt als meine Klassenkameraden, deren Eltern morgens um 7 Uhr zur Arbeit gegangen sind und um 16 Uhr nach Hause gekommen sind. Ich war Teil dieses Unternehmens einfach, ob ich wollte oder nicht. Also war ich wie ein kleiner Erwachsener. Ich habe mit 9 Jahren LKW fahren lernen müssen, weil die Umstände waren so. Auf jeden Fall habe ich mich auch als Teil dessen gefühlt. So, und man hat mir immer erzählt, das wird dir irgendwann gehören. Das ist deine Zukunft. Mein Vater war aber Schwerstalkoholiker und hat die Firma wo ich ungefähr 16 Jahre alt war, versoffen. So, und in dem Moment ist alles zusammengebrochen. Natürlich auch für meine Familie, also für meine Mutter, auch für meinen Vater, der sein gelebtes Muster, was täglich da war, war dann auch weg. Aber mir hat man den Boden unter den Füßen weggezogen. Und zwar, das ist die Zukunft, die man mir versprochen hat, und die war plötzlich weg. Und ich glaube, dass es vielen in der Gesellschaft auf anderen Ebenen ähnlich geht. Gucken Sie sich irgendeine blöde Serie an. Dort sind die Leute immer nur am Feiern und nie am Arbeiten. Ja, und, oder die Frauen sind immer besonders schön gemacht und wenn sie in den Supermarkt gehen, naja, das ist dann eben anders. Ich glaube einfach, dass die Illusion dessen, was uns vorgespiegelt wird, Wunschbilder im Kopf erzeugen. Nehmen Sie sich die Menschen, die in der DDR gesessen haben und Westfernsehen geguckt haben. Fragen Sie doch mal jemanden, wie der das im Prinzip für sich interpretiert hat.
Ich nehme das mal zum Anlass. Wunderbar, Herr Kruse, diese Wunschbilder und die Wirklichkeit, das ist ja das, was wir abgleichen wollen oder wo wir versuchen wollen, die Differenz gering zu halten. Herr Trimmel, Sie sind noch bis 11 bei uns in der Leitung. Ist das etwas, wo auch die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen mit zu kämpfen hat, dass alte Wunschbilder nicht mehr der Wirklichkeit entsprechen und dass man die adaptieren muss auf einer neuen Ebene?
Also ich möchte mal da anknüpfen, was die Vorrednerin gesagt hat. Wir müssen einerseits natürlich auf Individuen schauen. Wenn ich einen Roman schreiben will, dann kann ich nicht mit Statistiken groß arbeiten, sondern schaue ich, wer wird vielleicht vertrieben, der verliert seine Wohnung, muss aufs Land ziehen. Andererseits interessiert die Wissenschaft und auch die Stiftung für die Rechte Zukunft natürlich schon, wie wird es sozusagen für Generationen, also eben, das sind dann eben, ja, wenn man so will, Durchschnittsbürger, die sind dann sozusagen so, eine Generation ist dann zu 52% weiblich, zu 48% männlich, die hat dann so ein Durchschnittseinkommen und das ist eben dann entweder gestiegen oder gesunken. Das ist dann, ja, sozusagen immer innerhalb einer Generation Einzelfälle gibt, ändert ja nicht an einem Generationenschicksal. Wenn Sie sich mal vorstellen, Sie müssten sich Ihr Geburtsjahr aussuchen, dann würden Sie ein Jahr nehmen, in dem es den Durchschnitt gut geht und in dem es vielleicht nicht so eine große Spreite
genau.
gibt. Und das
gut.
ist eigentlich dieser Blickwinkel.
Das wäre das Ideal. Ganz herzlichen Dank. Wir diskutieren nach den Nachrichten weiter zum Thema, kann es nur schlechter werden, wie Eltern sich die Zukunft ihrer Kinder vorstellen. Sie können uns anrufen, weiterhin kostenfrei unter 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Weiter mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Wir leben über unsere Verhältnisse, was den Ressourcenverbrauch betrifft. Wir sind mit einer Pandemie konfrontiert, die wir nicht richtig in den Griff zu bekommen scheinen. Auch wird das Leben aufgrund des Klimawandels viele Regionen möglicherweise unbewohnbar machen. Wir haben gerade erst die Flutkatastrophe vor unserer Haustür erlebt in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Einschläge kommen näher. Was macht das mit unserem Vertrauen in die Zukunft, mit dem, was wir auch unseren Kindern mitgeben können und wollen? Kann es nur schlechter werden, wie Eltern sich die Zukunft ihrer Kinder vorstellen, lautet unser Thema noch bis 11.30 Uhr. Wir diskutieren weiterhin darüber, was für Hoffnungen, was für Ängste wir unseren Kindern vermitteln. Viele Aspekte sind schon zur Sprache gekommen. Das Thema natürlich Klimaangst, aber auch, wie sieht es mit der Bildung aus? Gibt es da noch die gleichen Chancen, die gleichen Möglichkeiten? Wie sieht die Zukunft unserer Kinder der nächsten Generation aus? Rufen Sie uns an, weiterhin unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wir diskutieren weiter mit Katharina von Bronswick, Psychotherapeutin und Sprecherin von Psychologist for Future in Hamburg. Außerdem mit Anke Stelling, Autorin des Romans Schäfchen im Trockenen unter anderem aus Berlin und mit Professor Reinhard Poller, Soziologe an der Universität in Mannheim. Und ich möchte das nochmal aufgreifen. Wir haben jetzt so viele Aspekte gehabt und wir haben auch diverse Mails bekommen zu unserem Thema. Zum Beispiel hat uns ein Hörer geschrieben und sagt, früher war es so, dass die Eltern gesagt haben, wir wollen, dass es euch mal besser geht als euch. Unserer Generation geht es so gut, dass es an Blasphemie grenzt zu sagen, dass es unsere Kinder mal besser haben sollen als wir. Ja, ist das etwas, dass wir sagen können, jetzt ist schon so ein Gipfel erreicht, uns geht's schon so gut, man darf nicht noch mehr von der Zukunft verlangen und herausfordern? Ist das etwas, wo Sie mitgehen mit dem, was unser Hörer sagt? Frau van Bronswick.
Ich glaube, dass es da vielleicht wichtig ist, zu unterscheiden zwischen einem quantitativen Wachstum und einem qualitativen Wachstum. Und ich glaube schon, dass es schon möglich ist, dass wir noch glücklicher werden mit dem Leben, wie wir es haben und dass es dafür auch vielleicht neue Denkmöglichkeiten oder Optionen braucht und vielleicht ein Stück weit auch gesellschaftliche Entwicklungen, die uns ermöglichen, zum Beispiel weniger Stunden zu arbeiten. Also wenn man sich die Forschung anschaut, dann ist es so, dass die meisten Menschen sich wünschen würden, eigentlich nicht mehr als 25 Wochenstunden zu arbeiten, damit sie eben noch mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen können, damit sie mehr Zeit für ihre Hobbys haben, damit zum Beispiel auch Zeit für Ehrenämter ist und soziales Engagement. Etwas, was vielleicht aktuell gesellschaftlich noch nicht finanzierbar ist oder wie unser System gerade noch nicht funktioniert, aber das sind ja Entwicklungsrichtungen, in die es noch gehen könnte, wo wir nicht quantitativ von der Versorgung her besser dastehen, aber wo uns einfach mehr Raum für Glück zur Verfügung steht.
Das knüpft ja nochmal an die individuellen Wünsche, Hoffnungen an. Herr Pollack, wie ist es, wie sehen Sie das? Sind das diese, jetzt Beispiel zum Beispiel, geringere Arbeitszeit, Ehrenämter, Faktoren, wo Menschen sagen, das würde mich glücklich machen, das würde vielleicht meine Lebensqualität steigern? Ist das etwas, was sich auch in Ihren Studien vielleicht niederschlägt?
Das kann durchaus eine Rolle spielen, aber ich mag es vielleicht noch grundsätzlicher machen. Wenn wir in einer Welt leben, wo es weniger häusliche Gewalt gibt, weniger Verkehrstote, weniger Kindesmissbrauch, ich glaube, da haben wir noch sehr viel Luft nach oben. Das wäre nicht Blasphemie, sowas zu wünschen. Insofern, glaube ich, können wir in der Tat noch sehr, sehr viel machen. Und wir hatten es vorhin von des Narrativs, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Da gibt es viele positive Beispiele oder viele Dinge, wo wir sagen, da können wir in der Tat noch besser werden. Aber in der Tat ist das für manche Familien auch und speziell für Paare etwas, was durchaus belastend ist, wenn man sagt, okay, ich will eigentlich erwerbstätig sein oder wir wollen beide erwerbstätig sein, wir wollen Zeit für die Kinder haben, wir wollen im besten Fall auch noch ein bisschen Zeit für uns selber haben. Da merkt man teilweise schon die Belastung. Bei den Paaren ist es teilweise je nachdem, wie notwendig es ist oder auch gewünscht, wie viel Erwerbsarbeit die jeweils haben, wo wir es noch viel deutlicher sehen, ist bei Alleinerziehenden, dass man da irgendwie sagt, okay, das ist wirklich ein Problem. Und wenn man da andere Lösungen finden könnte, wo auch etwas Entlastung da ist, wo man genau zum Beispiel weniger Arbeitszeit haben müsste, eine bessere Grundversorgung vielleicht hätte, da gibt es auch sozusagen institutionell, dass man sagt, vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe lange in Berlin gelebt. Da waren die Kinder im Hort. Der Hort ging bis 18 Uhr. Dann bin ich hier nach Baden-Württemberg gezogen und die Ganztagsschule geht bis 15 Uhr. Und dann habe ich gefragt, danach ist fertig. Und dann kam irgendwann mal, es gibt auch noch eine städtische Betreuung bis 17 Uhr. Aber das ist natürlich, wenn wir das Beispiel Arbeitszeit haben, da gibt es auch noch viele Möglichkeiten, das institutionell so zu gestalten, dass die Familien tatsächlich das so leben können, wie sie möchten.
Da könnte man auch denken, vielleicht durch das Homeoffice, dass sich da mehr Optionen ergeben, wo man sagt, man kann das vielleicht doch besser verbinden, Berufstätigkeit und Familienleben, auch vielleicht im Hinblick auf zukünftige Generationen?
Da bin ich mir sicher und das hören wir auch in ganz vielen Bereichen, wo tatsächlich die Unternehmen ein Stück weit überlegen, das kann man auch so organisieren, dass das besser geht oder mehr Flexibilität drin ist. Auf der anderen Seite, Arbeit ist dann manchmal Arbeit und dann sitzt man eben zu Hause. Das kann unter Umständen noch belastender sein, dass dann die Kinder zu Hause sind und denken, warum spielt jetzt Mama oder Papa nicht mit mir? Oder hat keine Zeit oder ist nicht ansprechbar. Also ist ein bisschen zweischneidig.
Das ist jetzt, spricht ja auch so grundsätzlich das Thema Digitalisierung an, wie weit das vielleicht auch für die Zukunft unserer Kinder positiv ist, Erleichterung verspricht oder vielleicht auch kritisch zu sehen ist. Ist das etwas, wo man sagt, ist das ein Thema, wo man sagt, da gucke ich doch positiv auf die Zukunft, da haben sich so viele positive Möglichkeiten ergeben? Ich gebe das mal die Runde, Herr Pollack oder Frau Stelling.
Gerne Frau Stelling zuerst. Und
also ich glaube, das ist so wie alle Erfindungen, das hat Schatten- und Lichtseiten. Und ich glaube auch, dass das zum Beispiel, was die Bildung betrifft, ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Das sehe ich bei meinen Kindern, was die für Zugang zu Informationen haben. Da bin ich wirklich neidisch, hätte ich auch gerne gehabt. Und gleichzeitig sehe ich aber auch wirklich die Schattenseite, diese Überflutung und auch damit dann gar nichts anfangen zu können. Und wie das auch dann eben so, dass das ja, auch die Ansprüche immer weiter hochschraubt, also was man dann eben auch alles wissen muss und gesehen haben muss und kennen muss. Und das ist aber auch was, wo ich mich dann als Mutter auch wirklich versuche rauszuhalten, weil ich habe diese Erfahrung nicht. Also das trennt mich auch von meinen Kindern. Und da muss ich dann so ganz viel Vertrauen aufbringen, dass die da durchfinden. Und da bin ich zum Teil dann schon auch, ja, also spüre ich so meine Ohnmacht.
Mhm. Ängste, sind das eher Ängste auch oder sind Sie da zuversichtlich? Ihre Kinder sind damit groß geworden, die nutzen die Chancen und können das eher positiv für sich und in der Zukunft einsetzen.
Also ich merke halt, wie sehr ich mir die Vorteile dann wieder vorbeten muss, dass meine Ängste überwiegen. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz klar. Also da würde ich jetzt wieder die Psychologin fragen wollen, aber ich stelle, für mich ist es einleuchtend, weil ich es eben nicht kenne und weil ich da dann auch nicht, weil ich wirklich Vertrauen haben muss und mir dann eigentlich auch von den Kindern was erzählen lassen muss.
Ja, Frau van Bronswijk, was ist Ihre Sicht auf das Thema?
Ich glaube schon, dass es gut ist, wenn wir nicht davon ausgehen, dass unsere Kinder die gleichen Ansichten haben müssen wie wir. Und wenn wir dann auch einfach uns erklären lassen, wie das läuft, wie das alles funktioniert. Und dann können wir natürlich mit denen in einen Austausch gehen und auch unsere Meinung dazu sagen und erklären, wie wir das sehen würden. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir mit unseren Kindern da auch auf einer gewissen Augenhöhe einfach in den Erfahrungsaustausch gehen. Dann nehmen die sich die Aspekte mit, die für sie relevant sind, aus unseren Ansichten und vielleicht lernen wir selber noch was dazu.
Jetzt begrüße ich am Telefon Carsten Botor aus Hannover. Schönen guten Tag, Herr Botor.
Ja, grüße Sie in die Runde. Passt ganz gut dazu. Mein Punkt, den ich mit Ihrer Redaktion besprochen habe, ist eigentlich die Vorbildfunktion. Also das Motto Ihrer Sendung beinhaltet ja auch, also wird alles schlechter, kann es unseren Kindern besser gehen? Also so diese Frage, die ich von meinen Eltern auch kenne. Ich bin Jahrgang 59, also meine Eltern waren Kriegsgeneration. Da war das natürlich eine ganz wichtige Frage, die ab und zu kam. Aber die beinhaltet ja eigentlich auch die Frage, was können wir für unsere Kinder tun und wie können wir unsere Kinder auch entlasten oder auch von Sorgen befreien. Dazu muss man natürlich als Eltern Vorbild sein. Ich denke, im Moment ist es so, viele Eltern fliegen mit dem Hubschrauber über der Karriereplanung ihrer Kinder oder haben irgendwie ganz klare Anforderungen, was die Kinder vielleicht beruflich machen sollen und so weiter oder was für einen Lebensstandard sie vielleicht haben sollen. Aber ich denke, Kinder, wenn sie aufwachsen, brauchen ja eine Entwicklungsperspektive und müssen sich orientieren. Und deswegen gucken sie natürlich ganz besonders, wenn sie so in den ersten 10 Jahren sind, was machen eigentlich die Eltern? Sind die Eltern Schein oder sind die Eltern Sein? Und ich bin beruflich eben im Umwelt- und Klimaschutz unterwegs gewesen. Und es ist klar, dass ich mich dann natürlich von meinem Sohn, der ist jetzt 28, oder auch seiner Freundin oder von jüngeren Menschen natürlich fragen lassen muss, ob ich das denn wirklich auch privat so umgesetzt habe. Und dieses Infragestellen, beziehungsweise dass ich da erklären muss, hier, ich mache das so, also mein Lebenswandel ist so, ich gehe eben nicht mit dem Laubbläser ums Haus oder mache einen Golfrasen. Das sehen die eben auch und fragen das dann eben auch. Und dann muss ich das auch erklären, warum ich das so mache, warum ich vielleicht auch andere Sachen anders gewichte. Und da bin ich eben im Dialog drin. Aber der Ausgangspunkt ist eben, dass ich mich eben fragen lassen muss und dass ich diese Vorbildfunktion eben auch erfüllen muss. Und dann eben nicht mit meinem, den ich auch gar nicht habe, aber dann nicht mit dem SUV quasi zum Sport fahre, nachdem ich vorher vielleicht über veganes Essen mit denen diskutiert habe. Das passt einfach irgendwie nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Jeder Mensch kann ja in dem für ihn jeweils zumutbaren Umfang das Richtige tun, wenn wir jetzt bei Klimaschutz zum Beispiel sind oder Zukunftsanforderungen. Und das muss keiner irgendwie übertreiben und das kann er eben heute auch anfangen. Und das ist eben auch das, was, sage ich mal, die jüngere Generation dann an meinem Verhalten ablesen kann. Also das ist quasi so diese stille Post, die von Eltern auf Kindern läuft. Und ich glaube, das fehlt den Fridays for Future. Die sind damit überfordert, quasi jetzt den Stachel in die Wunde zu legen, ihn auch drin zu lassen und quasi so diese moralische Führerschaft eigentlich zu übernehmen. Die müssten wir als Eltern eigentlich übernehmen, damit unsere Kinder wieder ein bisschen entspannter und auch sorgenfreier leben können.
Das geht so ähnlich in die Richtung, was Frau Brunswick vorhin schon gesagt hat, dass die Kinder fast damit überfordert sind, dass sie so eine große verantwortliche Position haben, um dem Klimawandel und anderen Begrenzungen zu begegnen.
100%. Und der Punkt ist eben der, die Umweltbewegung in der Mitte der 70er Jahre hier hat auch angefangen mit diesem, was Frau Stelling gesagt hat, mit diesem negativen Narrativ, also diese 5-vor-12-Diskussion. Ja? Und dann ist irgendwann Rudi L. Schreiber, der ist dieses Jahr leider gestorben, der war ausgebildeter Marketing- und Werbefachmann, hat den BioND in Baden-Württemberg mitgegründet. Und der hat dann diese Buchreihe ins Leben gerufen, rettet die Vögel, rettet die Bäche, also einen klaren Appell und praktisch die Partizipation, ja, zu sagen, das kannst du tun. Und diesen Wandel, wir hatten ja vorhin über Narrative gesprochen. Wir müssen nicht nur sagen, ja, es wird alles toll und die Lebensqualität kann so bleiben, wie sie ist, trotz notwendiger Änderungen, sondern wir müssen auch gucken, was kannst du als einzelner Mensch tun? Du kannst nicht die Welt retten, aber du kannst in deinem Garten die Wildwiese machen und du kannst auf den Laubbläser verzichten und brauchst keine 235er Reifen zu machen, die Reifenabrieb produzieren, Feinstaub auffüllen, sondern du kannst auch mit 185er fahren. Also diese Entscheidung hat jeder und jeder kann auch darauf verzichten, irgendwie diese Schnäppchenmentalität zu produzieren, schnell noch bei Amazon was Billiges abzocken.
Ganz viele Aspekte, die Sie dann nennen. Ganz wertvolle Impulse. Vielen Dank, Herr Botor. Sie haben so viele Stichworte geliefert. Ich bleibe noch mal bei dieser Vorbildfunktion, die wir ja haben als Eltern durchaus, die auch unsere Eltern schon hatten. Und gleichzeitig haben wir dieses Problem, dass viele Kinder uns vielleicht eher aufrütteln, um eine sichere Zukunft zu haben. Das ergibt ja ein gewisses Dilemma. Wie ist das, Frau von Brunswick, wie können wir damit umgehen, dass wir einerseits als Vorbilder gefordert sind und vielleicht durchaus hohe Ansprüche haben, die wir im Alltag versuchen umzusetzen mit unseren Kindern und gleichzeitig auch, ja, vielleicht auch immer wieder daran scheitern teilweise?
Ich glaube, dass wir da ehrlich sein müssen. Also, dass es auch einfach Kindern hilft, wenn wir sie erstens in dem unterstützen, was sie tun und auch mit ihnen über ihre Gefühle sprechen und ihnen da einen Raum geben, wo sie angenommen sind mit ihren Gefühlen und mit ihren Ängsten. Und dann ein Stück weit, je nach Alter des Kindes, auch ehrlich damit sind, wie es uns damit geht. Also natürlich sollten wir nicht unsere Sorgen und Ängste auf unsere Kinder abladen, das will ich damit nicht sagen, aber schon ein Stück weit authentisch sein und eben sagen, dass man sich selber auch Sorgen macht. Und dann kann man eben in solchen Vorbildhandlungen auch zeigen, wie man mit diesen Ängsten umgeht, wie man mit diesen Bedürfnissen, die man da hat, umgeht nach Veränderungen. Und ich finde, ein wichtiger Aspekt, der noch gefehlt hat, ist, dass wir auch unseren Kindern wieder mehr beibringen müssen, was es eigentlich, und das können wir vielleicht gar nicht so gut, was es eigentlich bedeutet, Bürgerin einer Demokratie zu sein und da auch unserer politischen Verantwortung gerecht zu werden und auch auf der politischen Ebene darauf hinzuwirken, dass wir eine Gesellschaft haben, die für sie noch besser aussieht, als sie für uns aussieht. Also vielleicht genau wie die Parents for Future das machen, Politikergespräche zu führen, Kinder da auch in ihrem Engagement zu unterstützen, mit denen gemeinsam Dinge zu tun. Nicht nur im privaten Bereich, in unserem Garten, die Blühwiese anzupflanzen, sondern auch mit unseren Kindern zum Beispiel darüber zu sprechen, was Wahlen bedeuten. Und ihnen so eben auch beizubringen, dass man als Bürgerin nicht nur darauf beschränkt ist, alle paar Jahre ein Kreuz zu machen und den Rest der Zeit Dinge ertragen zu müssen, sondern auch da mitzugestalten, Partizipation zu fördern.
Wie wichtig ist das, Herr Pollack, gerade auch an dieser demokratischen Willensbürgerung mitzuwirken, auch Selbstwirksamkeit zu spüren als einzelner Bürger, als Eltern?
Ich denke, das ist sehr wichtig und das ist auch ein Grund, was die Politikwissenschaften immer wieder hervortun, dass es Frustration bringt, wenn eben keine Reaktion kommt oder man sozusagen sich nicht gehört fühlt. Das ist ein wichtiger Aspekt. Wir können auch darüber nachdenken, inwieweit unser Wahlrecht, so wie das im Moment ist, auch passt oder ob nicht die Kinder, die vor allem diejenigen sind, die unsere heutigen Entscheidungen tragen, ob man nicht denen ein einteiliges Stimmrecht mitgeben würde, ein Familienstimmrecht zum Beispiel.
Das ist ja durchaus in der Diskussion, auch das Wahlalter abzusenken.
Genau, dass man das anders gewichtet. Und vielleicht ist dann auch 16, wo die Leute, wo die Jugendlichen das bestimmt schon selbst können, gar nicht der richtige Schnitt, sondern dass man irgendwie sagt, da können auch die Eltern für ihre Kinder ein Stück weit mitwählen. Einfach auch, dass sie die Verantwortung auch mitsehen und sagen, okay, wir stimmen hier tatsächlich über alle Köpfe in der Familie ab und deren Zukunft. Das kann durchaus auch ein wichtiger Aspekt sein.
Frau Stelling, ist das auch etwas, wo Sie mit Ihren Kindern diskutieren, was so ja, politische Wirksamkeit betrifft?
Ja, allerdings, also meine Kinder gehen auf so eine Gemeinschaftsschule mit reformpädagogischen Ansätzen und wo es auch sowas gibt wie Klassenrat und also nicht nur, also einmal die Woche, also so demokratische Gremien auch in der Schule geübt werden und so weiter. Und wir reden eigentlich vor allem darüber, wie schwierig das ist und wie sehr sich eben Individuum und dann aber auch Gemeinschaft, also wie schwer es ist, für die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, das Ganze im Blick zu behalten, immer wieder nachzuspüren, Streit wirklich auszutragen, für sich selbst einzustehen, für andere und so. Also wir auch da wird mit mir oder rede ich mit meinen Kindern tatsächlich eher darüber, wie schwierig es ist.
Jetzt begrüße ich am Telefon Jochen Krämer aus Hamburg. Schönen guten Morgen, Herr Krämer.
Ich grüße Sie. Einen schönen guten Morgen.
Herr Krämer, wie sehen Sie die Zukunft der nächsten Generation der Kinder, Sie als Eltern möglicherweise?
Also ich weiß nicht, wie ich die Zukunft sehe. Die Zukunft ist ungewiss, aber man muss immer in die Vergangenheit schauen, um die Gegenwart zu verstehen, finde ich. Und dieses Versprechen, dass es der nächsten Generation besser geht als der jetzigen, das war immer ein materialistisches Versprechen. Das kommt aus der Nachkriegszeit und ich gehöre selbst zu dieser Generation. Meine Eltern waren Kriegsgeneration und die mussten sich eben aus ganz kleinen Stücken Dinge aufbauen und wollten, dass ihre Kinder es besser haben. Mit besser haben haben die immer verstanden, dass sie es materialistisch besser haben, dass sie sich für ihren Wohlstand nicht so sehr quälen müssen und dass statt dem VW Käfer vielleicht mal irgendwann ein Opel Rekord vor der Tür steht. Solche Dinge. Und ich selber komme aus einem kleinen Haushalt, also aus einem kleinen bürgerlichen Haushalt. Wir hatten nie viel Geld. Und bei mir hat sich dieses Narrativ tatsächlich auch verwirklicht. Und die Politik hat ja tüchtig mitgewirkt. Das war damals die SPD-Regierung, Willy Brandt. Und die haben gesagt, wir brauchen also Bildung. Das gilt immer noch, Wohlstand durch Bildung. Und das war damals ein Thema. Man hat Berufskollegs aufgebaut, man hat BAföG geschaffen. Und so konnten Menschen, die im Grunde genommen nie Zugang zu Universitäten hatten, das wahrnehmen. Da gehöre ich auch zu. Und als ich dann 1986 das erste Mal die Universität Münster betreten habe, da glauben Sie gar nicht, wie stolz ich war, dass ich also als Arbeiterkind praktisch hier in einen Akademikerpalast eingelassen wurde. Das war für mich ganz was Besonderes. Und das hat mich auch immer mein ganzes Leben lang begleitet. Und dieses Versprechen war immer ein materialistisches Versprechen. Und wir bringen Dinge durcheinander. Wir fragen nach einem Glücksversprechen und nach einem materialistischen Versprechen. Und wie das Glück unserer Kinder aussehen wird, das müssen sie letztendlich selber entscheiden. Wir können das möglicherweise vorleben, wir können da das etwas anstupsen, aber letztendlich werden sie es entscheiden und den Weg auch gehen. Wir vermischen jetzt auch ganz viele Dinge, die Umweltdiskussion, das gehört ja dazu, das wird ja unsere Zukunft gestalten. Aber was mir aufgefallen ist, die Jugendlichen, die Kinder, die bei Fridays for Future demonstrieren, das ist vollkommen richtig, dass die das tun. Aber auch hier haben wir eine Zweiklassen-Demonstration oder eine Zweiklassengesellschaft, die gibt es nämlich immer noch. Und das sehe ich in meiner eigenen Firma, wo meine eigenen Angestellten, die keine Akademiker sind, in der Zeit, in der Innenstadt Hamburg, wir arbeiten dort und ich sehe das plastisch vor meinen Augen. Die Akademikerkinder, die skandieren freitags um 12, weil ihr uns die Zukunft raubt und die Nicht-Akademikerkinder, die sitzen in den Büros und arbeiten und tun und die blicken mit Verwunderung auf diese Generation oder auf diese Kinder, die aus den besseren Schichten kommen, und es sind Akademikerkinder, das muss man ganz ehrlich sagen, blicken mit Verwunderung darauf und verstehen das gar nicht so richtig. Also es wird immer gesagt, ja, die Jugend ist massiv für Klimaschutz und macht uns das zum Vorwurf. Man muss auch sagen, es ist ein Teil der Jugend.
Das gucken wir noch mal weiter, kurz vor Ende. Herr Krämer, was würden Sie sonst der Jugend wünschen? Was würden Sie dir mit auf den Weg geben, im Positiven?
Glücklich zu werden und das Glück nicht ausschließlich im materiellen Glück zu sehen. Das hat nur bedingt miteinander zu tun.
Mhm. Ich gebe das mal ein bisschen weiter in die Runde. Frau von Bronswijk, wie können wir sagen, wie stellen Sie sich die Zukunft der nächsten Generation vor? Was ist dafür wichtig? Was müssen wir ihnen mitgeben?
Ich glaube, dass im Umgang mit den Herausforderungen, die auf uns zukommen und die ja auch aktuell schon bestehen, es einfach ganz, ganz wichtig ist, Kindern und Jugendlichen Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen. Also Erfahrungen, wo sie selber merken, dass sie etwas gestalten können und sich für ihre Anliegen einsetzen können. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
Mhm. Frau Stilling, was möchten Sie Ihren Kindern, vielleicht auch generell der Jugend mitgeben für die Zukunft?
Wenn ich mir überlege, was meine Werte sind und woran ich dann eben doch glaube, dann ist es Aufklärung, Vernunft, Einfühlungsvermögen. Und das möchte ich weitergeben.
Herr Pollack, wo sehen Sie die Punkte, die wichtig sind für die Zukunft, die gesellschaftlich, aber auch individuell? Ja.
Jetzt kann ich es einfach machen, ich kann mich anschließen, aber ich habe noch eine Ergänzung. Und das ist tatsächlich die Bildung. Wir hatten das vorhin ganz kurz mit diesem Pizza-Beispiel. Wir kennen das aus der deutschen Geschichte von den Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die, wenn sie Land hatten, waren sie mittellos danach. Wenn sie Bildung hatten, konnten sie viel leichter wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen. Wir sehen das an den jetzigen Flüchtlingen, die kommen. Wo können die Fuß fassen? Das, was man im Kopf hat, kann man tatsächlich mitnehmen, egal in welche Situation wir in 20, 30, 40 Jahren sind. Und insofern ist das etwas, was ich neben dem Gesagten für wichtig finde, sowohl für insgesamt die Gesellschaft, aber auch für meine eigenen Kinder.
Das nehmen wir mal als Schlusswort. Vielen Dank allen Mitdiskutierenden, Mitdiskutanten, allen Hörerinnen und Hörern, dass sie sich an dieser Diskussion beteiligt haben, was die Zukunft unserer Kinder betrifft, wie wir dahin blicken. Hier folgt gleich nach den Nachrichten die Sendung Umwelt und Verbraucher. Ihnen noch einen schönen Tag, wünscht Dörte Hinrichs.